Ich bin Anna und ich bin erkältet. Aber seien wir mal ehrlich, die Audioqualität dieses Formates hier war noch nie die beste. Und dass meine Nase pfeift, sollte mittlerweile zum Running Gag geworden sein. Deshalb setze ich mich heute hin und erzähle euch etwas über Ameisen, weil sonst mache ich das nie. Und zwar schauen wir uns heute endlich an, wie Ameisen ihre Konflikte austragen. Das hatte ich schon ein paar Mal angeteasert und heute ist es endlich soweit. Warum geraten Ameisen überhaupt aneinander? Achso, vorweg noch kurz die Info, falls euch die heutige Audioqualität ganz besonders auf die Nerven geht. Es wird zu dieser Folge ein Transkript geben, beschränkt auf den reinen Infogehalt dieser Folge und das könnt ihr bei mir auf der Website lesen, verlinke ich euch in den Shownotes. Also, warum geraten Ameisen überhaupt aneinander? Diese kleinen Insekten leben oft in großen Kolonien, die entsprechend viel Platz und Nahrung brauchen. Wenn mehrere Kolonien in einem Gebiet leben, kommt es dadurch oft zu Konkurrenz um Ressourcen. Das führt zu Auseinandersetzungen, in denen Ameisen beeindruckende Taktiken zeigen, um das Überleben ihrer Kolonie zu sichern und ihr Territorium zu behaupten. Heute schauen wir uns einige dieser Taktiken genauer an. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass in einem Ameisenkonflikt die Anzahl oft entscheidend ist. Manche Ameisenkolonien schicken tausende Arbeiterinnen, um feindliche Nester zu überrennen. Andere setzen auf spezielle Soldatinnen, die oft größer und besser geschützt sind. Wieder andere haben chemische Waffen und generell zeigt sich in diesen Kämpfen auch die unglaubliche Varianz, die Ameisen an den Tag legen. Wir schauen uns heute einige Arten oder Gattungen genauer an. 6 an der Zahl und am Ende werde ich euch noch etwas über die Superkolonien berichten, die ich auch einfach unfassbar spannend finde. Also starten wir mit den Wanderameisen, Gattung Dorylus. Die spektakulären Raubzüge der eigentlichen Treiberameisen sind auf wenige Arten der Untergattung Anomma beschränkt, die alle im tropischen Afrika leben. Diese Untergattung ist für ihre Armeeangriffe bekannt. Sie bewegen sich in riesigen Kolonnen von Tausenden und überrollen andere Kolonien oder Beutetiere einfach durch ihre schiere Masse. Dieses Massenaufgebot macht sie zu effektiven Räubern, die schnell und effektiv Nahrung sichern. Hierbei gibt es ober- und unterirdisch jagende Arten, wobei über letztere deutlich weniger bekannt ist. Die oberirdisch jagenden Arten lassen sich natürlich besser beobachten. Auf ihren Raubzügen laufen die vordersten Tiere immer ein Stückchen voraus, lassen sich dann aber zurückfallen, sodass ständig neue Tiere die Front bilden. Die Marschsäule spaltet sich nach gewisser Zeit in parallel laufende Kolonnen auf, die sich bei der Jagd bei den oberirdisch jagenden Arten nach und nach zu einer breiten Front auffächert, die 1 oder 2 Meter tief ist. Alle Marschsäulen sind durch zurücklaufende Tiere ständig mit dem Nest verbunden. Die vorderen Tiere jagen ihre Beute, die zumindest bei den oberirdisch jagenden Arten nahezu alles ist, von kleinen Milben und Springschwänzen bis hin zu Schlangen und kleineren Eidechsen. Auch viel größere Beutetiere werden durch synchronen Angriff zahlreicher Arbeiterinnen überwältigt und nur sehr wenige Arten sind durch spezielle Schutzmechanismen geschützt. Die Beutetiere werden anschließend entweder an Ort und Stelle zerlegt oder im Ganzen zum Nest transportiert. Kommen wir zur nächsten Gattung, die Gattung Atter. Das sind die Blattschneiderameisen. Diese Ameisen sind beeindruckend organisiert. Die Atter bilden neben den afrikanischen Dorylus, das ist die Gattung, die wir gerade hatten, die größten bekannten Insektenkolonien mit bis zu 5 Millionen Mitgliedern. Diese 5 Millionen Koloniemitglieder sind in bis zu 20 Kasten unterteilt, von denen jeder eine eigene Aufgabe hat. Dabei übernehmen zum Beispiel Arbeiterinnen und Soldaten unterschiedliche Aufgaben. Soldatinnen sind zudem deutlich größer als die Arbeiterinnen. Während Arbeiterinnen Blätter schneiden und transportieren, stehen die größeren Soldaten bereit, um die Kolonie zu verteidigen und potenzielle Eindringlinge abzuwehren. Bei einem Angriff durch fremde Kolonien kann es auch dazu kommen, dass Blattschneiderameisen die Eingänge zum Nest versiegeln, um ein Eindringen zu verhindern. Die nächste Gattung, die wir uns anschauen, sind die Weberameisen. Oesophylla, Oesophylla, Ecophylla, Ecophylla, das klingt schön. Die Weberameisen setzen ihre außergewöhnliche Teamarbeit in der Verteidigung ein. Sie bauen Nester aus Blättern und verknüpfen diese mit Seide von ihren Larven. Das heißt, die Blätter werden eingerollt und dann mit Larvenseide zusammengeklebt. Dabei kann sich dieses Nest über diverse Blattkonstrukte und mehrere Bäume erstrecken. Ihre Gebiete verteidigen sie wie eine Festung. In Konflikten greifen sie dann als Gruppe an und überwältigen den Feind durch koordinierte Angriffe. Dabei unterhalten sie sich wie alle Ameisen durch Pheromone und sorgen so dafür, dass eben Unterstützung aus nahegelegenen Blattnestern kommt und die Angriffe entsprechend koordiniert ablaufen. Diese Ameisenart setzt außerdem auf ein chemisches Arsenal. Die Weberameisen sprühen eine brennende Ameisensäure auf Gegner und oft reicht das aus, um Kontrahenten in die Flucht zu schlagen. Die nächsten Ameisen, die wir anschauen wollen, da geht es weniger um eine Gattung als mehr um eine Art. Und zwar um eine Art, die Lazarette bildet. Die Ameisenart Megaponera annalis ist bekannt für ihr außergewöhnliches Verhalten, verletzte Artgenossen nach Kämpfen zu behandeln. Beispielsweise nach einem Termitenangriff transportieren die gesunden Ameisen verwundete Kameraden zurück ins Nest, wo diese dann gepflegt werden. Dort werden sie versorgt, etwa durch intensives Lecken der Wunden, was Infektionen vorbeugen kann. Die verletzten Tiere deuten auch auf ihre Wunden und sorgen dafür, dass eben große Wunden eher behandelt werden als nichtige Wunden. Forscher der Uni Würzburg haben diese aufgetragenen Substanzen analysiert und fanden über 100 chemische Komponenten und 41 Proteine. Von etwa der Hälfte dieser Substanzen konnten sie bereits nachweisen, dass sie antimikrobielle Qualitäten besitzen. Besonders auffällig ist auch, dass die Ameisen mit sehr schweren Verletzungen durch Bewegungen signalisieren, dass sie getragen werden müssen, während leicht Verwundete selbst zur Kolonie zurücklaufen. Das ist ein tatsächlich einzigartiges Verhalten im Insektenreich und eben dadurch besonders bemerkenswert. Die nächste Gattung für heute sind die Stöpselkopfameisen, genau gesagt die Art Colopsis explodens. Und wie der Beiname dieser Art vielleicht schon verrät, explodieren diese. Sie sind in der Lage, ein giftiges Sekret abzusondern. Dieses wird dadurch freigesetzt, dass sich die Ameisen so stark zusammenpressen, dass der Hinterleib aufreißt und dann durch den Druck explodiert. Die dabei austretende klebrige gelbe Flüssigkeit dient dazu, Feinde zu vertreiben und aus der Entfernung sogar zu töten, wird ebenfalls in territorialen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Ameisenkolonien eingesetzt. Wo Angreifer sind, gibt es natürlich auch Verteidigungsstrategien. Die Art, wird lustig, Pheodile obstususpinosa baut tatsächlich eine Art Bunker. Auch hier gibt es, wie bei den Blattschneiderameisen, verschiedene Formen der Arbeiterinnen. Die Soldaten kommen mit sehr eckigen Köpfen daher und mit diesen blockieren sie den Eingang zum Nest. Diese Kopfentwicklung ist tatsächlich hauptsächlich bei den Pheodile-Arten entstanden, die häufig in Kontakt mit Wanderameisen sind. Das ist also eine direkte Reaktion auf die Raubzüge der Wanderameisen. So, und man kann nicht über Ameisenkonflikte sprechen, ohne etwas zu den Superkolonien zu sagen. Linephitila humile ist eine sehr kleine, unscheinbare Art, setzt aber auf Masse. Es gibt mehrere Königinnen in einem Nest, dadurch wachsen die Kolonien sehr rasant. Es spalten sich auch regelmäßig Königinnen mit Arbeiterinnen ab, um neue Kolonien zu gründen. Durch diese Abspaltung kann es in ihrem Ursprungshabitat in Argentinien dazu kommen, dass Tochterkolonien die Mutterkolonien angreifen und mit ihnen in Konflikt treten. Die genetische Vielfalt unter den einzelnen abgespaltenen Kolonien ist so groß, dass sie ihresgleichen nicht wiedererkennen. Jetzt hat der Mensch aber das getan, was er nun mal so tut, und hat einzelne Königinnen auf dem Planeten verteilt. Da hier nur wenige Königinnen gewandert sind, ist die genetische Vielfalt unter den so entstandenen Kolonien geschrumpft. Und das hat wiederum zur Folge, dass die Mutter- und Tochterkolonien sich erkennen und nicht bekämpfen. So sind die Superkolonien geboren. Heute gibt es Kolonien dieser Ameise auf jedem Kontinent und vor allen Dingen in den USA gibt es extrem große Kolonien. Da gibt es zwei, die untereinander unterschiedlich genug sind, um sich wieder zu bekämpfen. Allerdings ist jeder einzelne dieser beiden riesig. Das ist eine super spannende Entwicklung, wie ich finde, aber natürlich wie jede verschleppte Art schlecht für das Ökosystem, in das sie eingeschleppt wurde. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich hoffe, ihr konntet meiner Stimme bis hierhin folgen. Ich bin Anna, mich gibt's als Anjo Illustration auf Instagram. Den Podcast sowie alle Links zu Quellen und eben auch das versprochene Transkript findet ihr auf krabbeltiertalk.de. Den Podcast findet ihr ebenfalls als krabbeltiertalk auf Instagram. Ich bin ebenfalls auf dem WET vertreten dieses Jahr. Also falls ihr mal vorbeikommen wollt, um zu schnacken und vielleicht die ein oder andere Podcast-Folge mit mir aufzunehmen, kommt vorbei, sprecht mich an. Und ansonsten war's das von mir für heute. Ich mache mir jetzt noch einen Tee, werde diese Folge schneiden, hochladen und mich dann auf meinem Sofa zusammenrollen und gesund werden. Bis dahin, tschüss.